Beachte bitte unseren Disclaimer.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Aktienbuddy Marcel und heute mit einem kleinen Sonderformat und zwar dem IPOs von 2025. Und jetzt wird man sagen, warum nochmal das alte Jahr durchforsten? Aber ich glaube, hier habe ich ein paar Unternehmen mit dabei, die die Dauerläufer von morgen darstellen könnten. Neben den ganzen Hype-Themen, natürlich haben wir auch ein paar Prominente mit dabei, aber eben auch ein paar, wo man sagt, hey, habe ich da gar nicht so richtig gehört, vielleicht auch zu klein, ne? Bisher noch nicht wirklich im Fokus gestanden, auch in der Medienlandschaft, zu den Börsen nicht. Insofern könnte es vielleicht für den einen oder anderen hier sehr spannend werden. Und nicht zuletzt war das Jahr 2025 ein sehr gutes IPO-Jahr, wenn man darauf nochmal zurückschaut. Diese Folge wird gesponsert von Companisto, einem Unternehmen, welches euch und uns ermöglicht, frühzeitig in Unternehmen, in Startups zu investieren, ohne dass sie an der Börse gehandelt werden, aber mit dem Ausblick, dass sie mal an die Börse kommen. Eine sehr spannende Geschichte. Wir waren schon mal länger in einer Kooperation und aktuell bietet es sich natürlich an, wenn wir über die IPOs sprechen, dass man auch mal investieren könnte in Unternehmen, die naja noch frühzeitiger sind, wo man tatsächlich die Möglichkeit hat, viel eher Anteile zu erwerben, die natürlich eine ganz andere Art und Weise der Skalierung ermöglichen, natürlich auch mit einer gewissen Art und Weise des Risikos. Das darf man hier nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, viele Informationen zu den ganzen Startups und auch was da möglich ist, findet ihr nicht nur auf unserer Webseite zu diesem Video, sondern eben auch natürlich auf Companisto selbst. Da also gern den Link in den Shownotes folgen und da noch ein größeres Bild von machen. Kommen wir zu den IPOs im Jahr 2025 und da muss man sagen, gibt es dann doch die Highlights, die ich vorneweg schicken möchte. Zum einen CoreWeave, die natürlich viele Nachrichten auf sich gezogen haben, auch Circle Internet Group, sicherlich ein großes Thema und auch Klarna. Gehen wir auf den ersten Kandidaten, das ist CoreWeave und CoreWeave hat ein Geschäftsmodell, das finde ich sehr, sehr spannend, denn sie vermieten Rechenzentren, wenn man so möchte, sie bauen selber welche und dann sagen sie, ihr einmal lieber Kunde, du kannst unsere Rechenleistung nutzen, dafür möchten wir Betrag XY haben und das sind natürlich dann oft langfristige Verträge, weil niemand wird eine KI aufbauen, um sie danach nicht mehr zu betreiben. Also hier eigentlich ein robustes Geschäftsmodell, was natürlich einen sehr großen Anlauf braucht und da sind sie spezialisiert und vor allen Dingen haben sie Nvidia im Rücken, nicht nur als Investor, sondern eben auch, und das ist wirklich das Schöne, als ich sag mal, so großen Partner, dass man jetzt schon in den aktuellsten Chip-Designs, also Rubin Vera zum Beispiel, schon in die Rechenzentren mit verbaut, was natürlich wiederum die beste Leistung für die jeweiligen Kunden ermöglicht. Insofern, in meinen Augen, ein Riesenvorteil für dieses Unternehmen und als Vermieter von Rechenpower sind sie im Thema der KI, im KI-Universum natürlich nicht wegzudenken. Könnte also hier auch die große Investment-Chance sein. CoreWeave selber ist seit März letzten Jahres an der Börse. Höchstkurs $187, weit entfernt von den aktuell knapp 90. Und eine Market Cap von $40 Milliarden zeigt auch, dass sie nicht sehr klein sind. Aber mit einem KUV für das Geschäftsjahr 2026, hier wichtig, Geschäftsjahr 26, ja, also das beginnt bei manchen eher, bei manchen später, weil es nicht das gleiche ist wie das Kalenderjahr, ist es aktuell eine Bewertung von KUV 3. Das ist nicht viel in meinen Augen für das Wachstum, aber hier werden auch die Risiken eingepreist, worauf wir jetzt auch gleich nochmal eingehen wollen. Für mich ist es ein Buy, ich bin selbst investiert und ich glaube, dass wir hier, also dass ich jetzt hier eine gute Chance haben könnte, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig durchaus mit zu profitieren von der hohen Nachfrage des KI-Themas, denn hier sind sie schon weit vorne. Sie haben einige Wettbewerber, keine Frage, aber die Nachfrage ist zu groß. CoreWeave selber sagt auch, dass sie, selbst wenn ein Kunde ausfällt, weitere Kunden in der Rückhand haben, denen sie die Rechenpower sofort vermieten können, die das mit Handkuss, so sagt man ja, entgegennehmen würden. Also insofern bin ich da ehrlich gesagt optimistisch. Was die Chancen sind, ist, glaube ich, gesagt an dieser Stelle. Die Risiken, natürlich dieser hohe Kapitalbedarf, den man benötigt, um das ganze Geschäftsmodell aufzubauen. Das ist gleichzeitig ein Burggraben, muss man auch sagen, aber gerade jetzt hier, klar, die Verschuldung ist hoch, die Anforderung, um weiter zu investieren, ist auch hoch. Wir sehen es ja auch an den großen Playern, die eben auch viel in Rechenzentren investieren. Da ist erstmal eine enorme Investitionsgröße erforderlich, um danach zu ernten. Und dieses Ernten ist eben hier das Spannende und könnte in den nächsten Jahren natürlich mehr und mehr werden, weil man eben mehr Kapazitäten zu guten und sehr hohen Preisen auch vermieten kann. Ein kleines Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine kleine KI bauen für mein Unternehmen, was jetzt wirklich meine internen Daten betrifft, dann könnte man hier natürlich relativ schnell onboarden, ohne jetzt selber ein Rechenzentrum herzustellen, weil wer macht das, ne? Das ist natürlich Quatsch. Insofern ist das Geschäftsmodell natürlich berechtigt, aber eben nicht ganz risikolos. Das muss man vielleicht hier auf dem Schirm haben. Kommen wir zum Chart und da muss man sagen, nach dem wahnsinnigen Anstieg, gleich nach dem IPO, ging es dann doch erstmal so ein bisschen in die Blues-Phase eines IPOs. Klare Abverkäufe, wenn man sagt im Prozent, ging es auch schon teilweise wirklich 50% runter, wenn man die Hochs betrachtet. Insofern aktuell bei $90 durchaus spannend, weil diesen Widerstand, wenn dieser gebrochen wird, ist der Weg in Richtung 125 durchaus wieder möglich, was natürlich kurzfristige Gewinne ermöglicht, aber eben auch langfristig eine gute Chance sein könnte, um einen Aufwärtstrend im Rahmen des KIs und des KI-Trends eben auch abzubilden. Ein zweites Unternehmen, in welches auch ich investiert bin, ist Circle Internet Group. Ich bin nicht seit Anfang an dabei, aber habe mich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen positioniert. Sie sind Herausgeber des US-Dollar-Coins, also einen Stablecoin, der es eben ermöglicht, den digitalen Dollar weltweit abzubilden. Hat diese riesen Vorteile, dass es eben barrierefrei ist, jeden Tag handelbar, man braucht keine Bank dazwischen, es geht alles sehr, sehr schnell und ist trotzdem sicher. Und vor allen Dingen steht hinter jedem US-Dollar-Coin auch ein US-Dollar hinterlegt bei Circle. Das heißt, ein Kunde, der in US-Dollar-Coin handeln möchte, gibt die Dollar eben auch an Circle Internet Group, die damit wiederum arbeiten. Und auch wenn jetzt die Zinsen sinken würden oder werden, das ja sehr wahrscheinlich ist 2026, ist das Wachstum doch größer in der Branche und sie werden trotzdem noch gut operieren können mit dem Geld, was sie eben bekommen durch ihre Kunden. Ich glaube also, sie werden das Thema digitale Zahlungen viel besser revolutionieren als das Thema Kryptowährung selbst, weil sie einfach hier das Vertrauen schaffen, den US-Dollar als erste Währung vorstellen und sagen, hier Mensch, das kriegen wir digital hin und da ist das Vertrauen natürlich groß, aber auch das könnte natürlich ein Risiko sein. IPO-Datum war im Juni letzten Jahres, es ging auf 299 unglaublich hoch, aber ich glaube, alle erinnern uns das noch, Circle Internet Group extrem explodiert, wahnsinnige Hype-Position und dann kam dann auch hier erstmal, eine Entspannung beziehungsweise ein Abverkauf dazu. 19,5 Milliarden Market Cap aktuell. Ist auch nicht ohne, muss man sagen, aber eine KUV von 5 oder von fast 6 ist schon durchaus noch vertretbar für dieses Geschäftsmodell. In meinen Augen ein Buy auf dem Niveau. Ich sehe hier mehr Chancen als Risiken. Klar, Chancen auf der Seite sind First Mover, sind die ersten, die das so richtig in der Größe abbilden. Sie haben diese Verträge, sie haben diese Kunden schon, sie sind im Vertrauen zumindest gefestigt, um jetzt nicht irgendeine Klitsche da abgestempelt zu werden. Und das regulatorische Risiko, das ist ja aktuell sogar eher positiv, wenn man so die Trump-Administration sieht, ist es durchaus möglich, dass man hier eher Rückenwind erfährt als großartigen Gegenwind. Und Wettbewerb durch Big Tech und Banken, ich sehe es nicht ganz so, muss ich sagen, digitale Währungen auch von Staaten, ob die so richtig gut kommen und ob das dann auch sich schnell genug in der Wirtschaft niederlegt. Ich glaube, da hat Circle einen großen Vorsprung mit dem US-Dollar-Coin. Wenn wir auf den Chart schauen, das Hoch ist weit entfernt. Das stimmt, es ging rasch nach unten und auch relativ stark. Also wer da von Anfang an dabei ist, der hat nach dem kurzen Jubelschrei natürlich auch durchaus Grund für Sorgen, weil man auch ein dickes Minus im Depot haben sollte. $65 war so das Tief. Danach konnte sich die Aktie wieder ein bisschen erholen. Richtung 90 ging es dann eben auch immer wieder hoch. Und jetzt ist wichtig, dass dieser Widerstand bei $90 überschritten wird. Das könnte durchaus möglich sein. Deswegen habe ich hier meine zweite Position um die $70 eröffnet. Können wir gut vorstellen, dass man hier dann doch nachhaltig wieder nach oben laufen kann. Aber auch hier das Risiko muss man hinweisen. Es ist keine Coca-Cola-Aktie, die im gesättigten Markt schön permanent ordentlich wächst und dann auch, gedankenlos im Depot verweilen kann, sondern hier kann man durchaus auch ziemlich daneben liegen, auch ich in dem Falle. Deswegen bitte den Disclaimer-Hinweis lesen und verstehen und vor allen Dingen auch selbst auf eigene Rechnung handeln. Klarna kennt, glaube ich, jeder in der Praxis. Es ist ein, nicht nur Buy Now Pay Later Anbieter, sondern auch eine Zahlungsdienstleister und ermöglicht eben hierbei auch viele Einkäufe zu tätigen, online vor allen Dingen auch, die man als Kunde später zahlen kann. Ich selber nutze es nicht so, bin da dahingehend gar nicht so der richtige, gefühlte Investor dahinter, aber ich glaube, das wird noch ein sehr spannendes Thema natürlich in Zukunft sein. Mehr Konsum will auch flexibel bezahlt werden und so geht es natürlich sehr leicht, ohne jetzt großartig Kreditkarte zu hinterlegen, kann man natürlich. Und man darf nicht vergessen, es kriegen viele Leute auch keine Kreditkarte und sind dann demzufolge auch nicht immer handlungsfähig. Da ist klar natürlich ein großer Vorteil oder ein Player für Vorteil, aber auch PayPal und eine andere, die man in dem Bereich kennt, weshalb natürlich auch hier eine geringere Bewertung da ist, wie wir sie auch gleich sehen werden. Seit September letzten Jahres sind sie an der Börse, Höchstkurs von $57 und 11,5 Milliarden Market Cap heißt, Da ist noch Luft nach oben. KUV 2,6 ist jetzt nicht so hoch, aber typisch Finanzdienstleister, muss man sagen, in dem Segment bei Now Pay Later haben alle aktuell eine Bewertungs-Downgrade, weil dieser Markt aktuell so unter Druck ist, weil man eben denkt, der Burggraben ist nicht da. Ne, gerade bei PayPal sehen wir es ja immer wieder, die Bewertung ist spottgünstig, wenn man so möchte. Aber der Markt traut dem nichts zu, weil ein gefühlter Burggraben eben nicht vorhanden ist. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dieser Markt ist riesig. Ja, Finanzen und die Möglichkeit, dass man leicht einkaufen gehen kann, das ist wirklich groß. Aber bleibt spannend. Die Chancen sind, denke ich, klar. Die Risiken, auch hier Kreditrisiken, also wenn man den Leuten sagt, ihr könnt später bezahlen, hat man natürlich auch eine gewisse Art von Kredit da, gerade über mehrere Monate. Das kann natürlich auch immer mal nach hinten losgehen. Deswegen verkaufen sie auch immer mal diese Kredite an Private Equity für ein ganz gutes Geld und deswegen sollte man diese Risiken trotzdem nicht unterschätzen. Seit dem IPO ist die Aktie im Abwärtstrend tatsächlich und auch immer noch gefangen, obwohl es jetzt zuletzt gute Nachrichten gab, weil man in den USA die Zinsen regulieren möchte, also gerade Konsumzinsen, muss man sagen. Und das hat kurz für einen Auftrieb gesorgt, aber wurde gnadenlos abverkauft. Also sprich, der Kurs hat außerhalb des Abwärtstrendes begonnen, an den Tag zu starten und ist dann abverkauft worden. Also Gewinnmitnahmen haben sehr früh eingesetzt und den Kurs wieder unter die Trendlinie gesetzt, was erstmal kein positives Zeichen ist für die nächsten Handelstage. Spannend auch die nächsten drei, die ich hier mitgebracht habe, ist einmal Figma, Chime Financial und Netscope. Und ich möchte mit Figma beginnen. Figma ist das Unternehmen, was Adobe vor ein paar Jahren kaufen wollte für satte 20 Milliarden Dollar. Und sie sind ein cloudbasiertes Design- und eine Plattform für Kollaboration und sind da sehr erfolgreich. Sie haben einen hohen Burggraben, weil sie eben nicht nur ein Tool sind, sondern auch den Workflow deutlich verbessern und da natürlich integrierbar in sämtliche Systeme sind. Nichts umsonst wollte Adobe 20 Milliarden für das Unternehmen ausgeben, obwohl sie noch viel, viel jünger waren, zu dem Zeitpunkt noch viel weniger Umsätze und viel geringere Bekanntheit hatten. Aber das Investment Case ist hier ganz klar, wenn es einmal so läuft und dieser Burggraben da ist, ist es vorstellbar, dass es eben auch weiterhin sehr großen Mehrwert für die Kunden bietet, was wiederum natürlich mehr Nachfrage ankurbelt. Auch hier die Daten im Juli oder Ende Juli an die Börse gekommen. $143 ist der Höchstkurs, also schon weit entfernt von dem, wo sie jetzt sind. 18 Milliarden Market Cap, das ist ein Müh unter der Übernahme für ein Adobe, also auch nicht ohne. Ein KUV von 60. Wow, das ist schon sehr, sehr hoch. Sehr gute Softwarefirmen mit sehr guten Margen. Sind bei 20 und da auch schon recht teuer. Und insofern bleibt es ja natürlich abzuwarten, ob diese Bewertung weiterhin gerechtfertigt ist. Man darf hier nicht vergessen, selbst wenn die Aktie sich halbiert, ist ein KUV von 30 drin. Also hier kriege ich Höhenangst, deswegen für mich Watchlist. Einfach mal beobachten und wenn sich eine gewisse Entwicklung abtut, die dann gehen die hohe Bewertung mehr und mehr rechtfertigt, dann kann man das durchaus machen. Ist natürlich für alle diejenigen, auch die das Programm nutzen oder die Möglichkeit haben, die Figma zu testen, natürlich noch was anderes in der Griffigkeit. Dann kann man leichter investieren, wenn man das Produkt noch besser versteht und auch in der Praxis natürlich die Vorteile kennt. Chancen eben hier, Category Leader, was natürlich gut ist, um die Bindung der Nutzer und auch der Kunden zu halten. Man hat hier natürlich wahnsinnige Kennzahlen, die man hier vorsetzt. Klar, die Konkurrenz ist nicht ohne, aber der Burggraben ist eben auch hoch oder zumindest der Vorsprung. Das zeigt ja nicht nur die Bewertung, sondern auch Adobes Interesse an diesem Unternehmen. Der Chart, auch hier muss man sagen, von den Hochs eben weit entfernt. Hier war also auch eher die Prominenz des IPOs sehr, sehr hoch. Aktuell in einer Seitwärtsphase seit mehreren Monaten. Dort hält sich die Aktie doch relativ stabil für dieses Unternehmen zwischen, muss man sagen, $32 und $40. Dort scheint sich jetzt erstmal so ein Boden abzuzeichnen. Ob das einer bleibt, kommt darauf an, ob die Aktie eben neue Tiefs findet oder dann tatsächlich den Gegentrend einnimmt. Chime Financial ist eine Neobank, die in den USA doch rasant wächst und doch recht bekannt ist mittlerweile als Finanzplattform eben im Privatkundengeschäft tätig mit dem Fokus für ein klassisches Banking. Also alles, was wir unter ganz klassischer Bank verstehen, nur ohne Filialen, ist das, was Chime hier anbietet. Macht es einfach leicht, mobil und natürlich ohne Gebühren, was natürlich wiederum vorteilhaft ist. Und wenn man jetzt mal selber drüber nachdenkt, welche Banken haben bei uns kaum oder gar keine Gebühren, da wird es schon knapp bei dem einen oder anderen, wenn man wirklich mal drauf schaut. Und da gibt es doch recht viel. Und da könnte vielleicht die digitale Bank in Zukunft auch weiterhin Auftrieb haben. Nicht vergessen, klar, es gibt auch SoFi und Co., ne, die auch dieses ganze Thema Banken mitspielen. Aber dieser Markt ist so groß, ich sage es immer wieder, Hier gibt es nicht nur einen Player. Ne? In Deutschland gibt es auch nicht nur eine Bank, die von allen Kunden besessen wird oder benutzt wird, sondern eben auch sehr viele. Und dieser Markt ist einfach riesig. Das darf man nicht vergessen. Da gibt es mehrere Player, die sich einfach weiterhin etablieren und auch durchsetzen werden, weiter wachsen werden. Bleibt also auch spannend für Chime. IPO war im Juni letzten Jahres, 45 Dollar Höchstkurs, Market Cap von 10,5 Milliarden ist jetzt auch nicht klein, aber mit dem KUV von 4 durchaus vernünftig bewertet für das Wachstum, was man hier auch sieht. Auch hier die Quartalszahlen muss man natürlich mit anschauen. Für mich Watchlist-Kandidat, für mich natürlich nicht greifbar, weil ich nicht Kunde sein kann von Chime Financial. Ist es also dahingehend schwer einmal einzuschätzen, aber aktuell muss man sagen, gibt es doch gute Entwicklungen operativ, aber auch charttechnisch. Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Die enorme Nutzerbasis darf man hier nicht vergessen. Starke Marken bei jungen Kunden ist auch ein ganz wichtiges Thema und wenn man da immer besser auch operiert und auch so langsam in die Gewinnzone findet, ist das natürlich für das Unternehmen und auch für uns Anleger natürlich ein Riesenvorteil. Regulatorischer Druck, wie alle Banken eben, auch hier der US-Fintech-Sektor nicht ganz außer Acht gelassen, meist sogar im Fokus, weil es hier natürlich um die Interessen auch der Kunden geht. Hier sollten Exzesse natürlich nicht stattfinden und dahingehend ist auch gut so, dass man hier jemand hat, der aufpasst. Der Chart im Abwärtstrend gewesen bis vor ein paar Monaten und dann kam der Ausbruch. Dieser Ausbruch wurde sogar nochmal bestätigt, sehr positiv für den Chart, denn hier ist dann die Trendwende schnell auch eingeläutet und so kam es eben, dass man die 17,50 Dollar ja, hatte und jetzt mittlerweile bei 28 Dollar steht. Das ist so ein schöner Anstieg gewesen, aber man muss erstmal auf die Idee gekommen sein und auch den Mut haben, in ein Unternehmen, welches noch so frisch an der Börse ist, zu investieren. Das hätte sich zwar jetzt hier hinten raus erstmal gelohnt, aber die Reise ist allein nicht vorbei. Chime Financial ist natürlich noch relativ jung und hat natürlich auch noch viel abzugraben an der Börse, weshalb hier die Story nicht vorbei sein muss. Netskope ist ein Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich und ähnlich wie Zscaler und Palo Alto bieten sie eben so Gesamtlösungen zum Schutz von Daten, Anwendungen und auch Netzwerken. Sie sind relativ frisch an der Börse, wie gesagt, und ist natürlich spannend, wo hier der Burggraben ist. Es ist auch immer sehr schwer greifbar. Es gibt viele gute Cybersecurity-Firmen und Netskope selber scheint aber auch davon zu profitieren, weil sie eben doch gutes Wachstum erzielen. Das kann man auch immer wieder mal nachlesen. Und sie sind einfach ein weiterer Player in einem sehr stark wachsenden Gesamtmarkt, der für viele Player natürlich auch Möglichkeiten bietet. Sie sind seit September an der Börse, haben einen Höchstkurs von 28 Dollar mit 6,5 Milliarden Dollar Bewertung, eher in der mittleren unteren Region eines Cybersecurity-Unternehmens, aber mit einer Bewertung, die üblich ist für Cybersecurity-Unternehmen. Irgendwo zwischen 10 und 15 ist normal. Sie stehen bei 9, insofern könnten sie hier fair bewertet sein. Für mich ein Watchlist-Kandidat, weil ich natürlich auch schon andere Cybersecurity-Unternehmen im Depot habe und hier aktuell auch charttechnisch, kommen wir auch gleich nochmal zu, nicht den Einstieg sehe. Chancen sind klar. Eigentlich für alle greifbar, jeder Angriff irgendwie aus Sachen der Cybersecurity ist natürlich ein Thema, was sich Kunden immer wieder schützen werden und ja, die Umsätze werden in dem Segment natürlich immer wieder steigen. Der intensive Wettbewerb ist durchaus ein Risiko. Ob hier Zscaler oder Palo Alto die Nase vorn hat, ist für mich technisch null greifbar, ist aber auch sicherlich unterschiedlich, je nachdem, welche Geschäftsmodelle man natürlich als Kunden sieht. Aber der Preisdruck könnte trotzdem eine Rolle spielen, über kurz oder lang. Wenn man sagt, ich will einsteigen, ist Charttechnik vielleicht durchaus manchmal ganz spannend, um so ein bisschen den besseren Punkt zu finden. Hier an der Stelle muss man sagen, ist der Abwärtstrend intakt. Neue Tiefs wurden gebildet, würde ich mir also aktuell eher anschauen, als ins Depot legen. Da kann man also auch entspannt ja erstmal woanders investieren, vielleicht gesetzter und einfach mal zuschauen. BigRap ist übrigens ein Unternehmen, welches von Companisto auch an die Börse gebracht wurde. Nicht von Companisto selber, aber von Companisten getragen, von den jeweiligen, die damals investiert haben in dieses Startup auf Companisto bei unserem Werbepartner. Und das ist vielleicht nochmal eine spannende Brücke, die ich schlagen möchte, denn BigRap ist dann per IPO an die Börse gekommen und dann haben tatsächlich auch die jeweiligen Companisten, die vorher investiert haben, mit einem schönen ja, Aufschlag auch, ich sag mal, die Börsenteilnahme mitgenommen und sind dann quasi als schon Investierte an einem Unternehmen beteiligt, die gerade frisch an die Börse kam. Also auch solche Stories sind möglich und da gibt es natürlich noch weitere. Auch hier findet ihr nochmal Informationen in den Shownotes. Wir haben Infrastruktur-IPOs, die sehr, sehr spannend sind und ich habe hier ein paar mitgebracht, die meine Highlights sind, also für mich Highlights sind. Und zwar Cayman Holdings, Hinge Health, Miax, Accelerant Holdings und NIQ Global. Und ich möchte beginnen mit Carmen Space and Defense, ein Unternehmen aus dem, wie der Name schon sagt, Raumfahrt und auch Verteidigungsbereich, welche da spezielle Systeme entwickeln, die eben unabdingbar sind für die Raumfahrt und auch für die Verteidigungsindustrie in dem Bereich der Raumfahrt. Und Raketen, Satelliten und Systeme sind eben hier das große Thema und sie bauen eben die Technik dafür. Und da eben nicht nur für einen Kunden, die Abhängigkeit ist hier also gering. Und insofern höhere Investitionen, wir haben es gesehen, sind natürlich ein großes Thema. Nicht nur Verteidigung, sondern eben auch Raumfahrt ist letztes Jahr ein echtes Börsenthema gewesen. Und ja, seit Februar sind sie an der Börse, haben sich an sich sehr gut entwickelt. Ja, der Höchstkurs hier in meiner Präsentation stimmt schon nicht mehr, weil Donald Trump sagte, Mensch, es geht weiter nach oben mit den Ausgaben für eben Verteidigung und Raumfahrt. Zack, ging auch die Aktie in die Höhe. Die Market Cap ist aber aktuell mit 14,2 Milliarden Dollar. Das KUV von 25 ist weit weg von gut und böse, muss man sagen. Hier ist sehr viel eingepreist für die nächsten Jahre und gerade das Geschäftsjahr 26 eben schon ziemlich überpreist, wenn man so möchte. Deswegen Watchlist-Kandidat auf dem Niveau. Ist trotzdem ein spannendes Unternehmen, was perspektivisch ein echter Dauerläufer sein könnte. Chancen, wir wissen es alle, es wird immer mehr Geld in das Thema Space, aber auch in Verteidigung hineingespielt. Und das sind vor allen Dingen ganz große Themen, auch hohe Eintrittsbarrieren, denn das kann man nicht einfach mal so schnell kopieren. Die wichtigen Komponenten sind eben nichts, was mal schnell nachgemacht ist. Ja? Also nichts, was man bei Temu bestellen kann, wenn man so will. Sind natürlich auch nicht abhängig von einem Kunden, sondern können für die breite Palette liefern. Und angenommen, keine Ahnung, Space-Unternehmen XY geht pleite oder kann nicht mehr oder operiert schlecht, ist das für Karman jetzt kein großes Problem. Sie können also da auf viele Kunden zurückgreifen. Und man muss sagen, die Abhängigkeit von Großkunden und Regierungen ist in dem Falle eigentlich gar nicht so sehr ein großes Risiko, weil das Thema aktuell ja wirklich greifbar ist. Ja, man muss mehr investieren, man wird in Sicherheitsfragen nicht sparen, denn am Ende wahrscheinlich so das Wichtigste, was so ein Staat am Ende mit an Ausgaben hat, gerade in diesen Zeiten. Also ein Blick auf den Chart lohnt sich. Auch hier sieht man eben diesen extrem starken Anstieg, der in den letzten Wochen stattgefunden hat. Seitdem diese Nachricht kam, das war schon deutlich. Und ist natürlich jetzt sehr wahrscheinlich, dass es einen Rücksetzer geben wird. Wann der kommt, ist natürlich immer fraglich. Solange die Story so gespielt wird, ist das natürlich immer ein seitiges Schwert, ne? Ein zweischneidiges Schwert, wo es dann doch recht schwierig ist zu greifen. Hinge Health, ich bin selber investiert, ist ein Unternehmen, welches digitale Therapielösungen anbietet. Und das Problem ist hier eher, was angegangen wird, es ist recht schwierig, Physiotherapeuten zu finden. Sie sind natürlich auch im Fachkräftemangel mit drin und es ist natürlich auch ein schwerer Job, keine Frage. Insofern ist hier der Ansatz, das Ganze digital zu lösen, skalierbar zu lösen und vor allem auch kostgünstiger für die Patienten, aber eben auch für die Arbeitgeber, die die ganze Geschichte natürlich dann auch teilweise bezahlen über ihre Care-Leistungen. Und da muss man schon sagen, ist das ein spannendes Geschäftsmodell, was eher so eine Win-Win-Situation darstellt in meinen Augen und gerade auch den Markt bedient, der eben sagt, oh, ich habe Gelenkschwerden und kann nicht so gut arbeiten und dann kann man sagen, okay, ich nutze jetzt hier Hinge Health, ne, möchte nicht zu einem Arzt oder zum Physiotherapeuten gehen. Da gibt es ja auch durchaus Menschen, die sagen, oh, ich gehe lieber mit Schmerzen auf der Arbeit, das bringt ja am Ende auch keinem was. Insofern spannende Geschichte, hier wirklich eine gute Alternative zu bieten. Hinge Health selber ist schon profitabel, was natürlich auch wieder sehr, sehr gut ist. Sie wachsen gut, was mir eben auch sehr gut gefällt. Und auch hier kann ich mir vorstellen, haben wir einen echten Dauerläufer ins B. Im Mai war dann auch das IPO letzten Jahres. Höchstkurs bei 62, 3,8 Milliarden Dollar Market Cap aktuell. Das heißt ein KUV von 5 auf das Geschäftsjahr 2026. Für mich ein Buy, für mich auch ein Buy and Hold, weil ich glaube, dass dieses Thema langfristig doch zu mehr Wachstum führen wird, weil es einfach notwendig ist. Ja, die Gesellschaft wird älter, die Fälle werden mehr und dementsprechend auch der Anspruch, dass man wieder gesund wird. Chance ist also da recht groß. Man kann auch direkte Digital Health messbare Ergebnisse vorzeigen, dass es bei Hinge Health durchaus auch positiv ist. Wenn die Kosten gesenkt werden für Arbeitgeber und auch für Versicherer, ist das auch positiv. Hier sind ja auch die Krankenkassen mit involviert, die diese Themen auch bezahlen. Und es ist halt skalierbar. Ja, man hat nicht großartig mehr Aufwand, um mehr Kunden zu erreichen. Teuer ist natürlich erstmal die Kundengewinnung, aber das nimmt natürlich mit der Zeit zu. Und wenn die Arbeitgeber das wissen, werden sie auch natürlich da eher mal sagen, Mensch, nutzt das doch mal. Der Wettbewerb ist natürlich nicht ganz gering, aber Hinge Health scheint hier voranzugehen und ist einer der bekanntesten und prominentesten an diesem Thema und wächst natürlich sehr, sehr stark. Charttechnisch kann man sagen, schöner Aufwärtstrend, läuft recht gut, haben immer mal schon einen Rücksetzer auf diese Trendlinie gefunden und jetzt aktuell stabilisieren sie sich wieder und gehen in Richtung Allzeithoch, aber da hat man jetzt wahrscheinlich nicht diesen extremen Sprung, wie es vielleicht jetzt gerade beim Space und Verteidigung das Thema ist, sondern eher so ein solides Wachstum, wenn die Quartalszahlen natürlich stimmen und auch da die fundamentale Entwicklung mitspielt. Miax ist ein Unternehmen, welches eine Börse betreibt, und zwar mehrere in Miami, deswegen Miax, ne, Miami, hat natürlich dann eine regulierte Börsenplattform, also jetzt hier nicht Wild West, und verdient mit dem Handel von Optionen, Aktien und Derivaten, und da ist natürlich wieder klar, umso mehr gehandelt wird, desto mehr verdient die Miax bei sehr hohen Margen, bei sehr guten Kennzahlen und naja, man hat geringe Kosten, um dieses Geschäftsmodell zu betreiben und gleichzeitig sehr gutes Wachstum, gerade in Optionsmärkten. Da wachsen die über 40%, so die letzten Nachrichten von Miax selbst. Das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich, auch wenn die anderen natürlich auch weiterhin wachsen, also CME Group, CBOE, die auch in diesem Bereich Handel betreiben. Insofern spannendes Thema. Seit dem August sind sie an der Börse, der Höchstkurs bei 44 Dollar, Market Cap 3,6 Milliarden Dollar. KUV 7,2 für das Geschäftsjahr 26 ist schon doch ganz schön üppig, muss man sagen, für einen Börsenbetreiber. Aber hier sieht man auch, die großen Margen oder sehr guten Margen werden eingepreist. Für mich trotzdem ein Buy-and-Hold-Kandidat. Ich glaube, die Börsenbetreiber waren meistens kein schlechtes Investment auf lange Zeit mit guter Geduld. Und da wird Miax sicherlich oder sehr wahrscheinlich sich einreihen, wenn sie ihren technologischen Vorsprung halten. Sie sollen wohl ganz geringe Latenzzeiten haben und dieser Vorsprung ist eine Chance am Ende des Tages, dass man natürlich mehr Kunden auch auf diese Börse zieht, weil es bei anderen eben zu lange dauert, unzuverlässig ist, abgelehnte Handelsbedingungen sein könnten. Also da muss man sicherlich immer auch ein bisschen am Ball bleiben. Der Wettbewerb ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, aber auch hier, wie gesagt, der Finanzmarkt ist riesig. Da wird es mehr Player geben, die ermöglichen und die Regulierung, naja, die USA ist bekannt dafür, ihre Börsen auch durchaus zu schätzen. Daher mache ich mir darüber eigentlich jetzt eher weniger Gedanken, aber das Risiko kann man mal genannt haben. Der Chart zeigt nach einem Aufwärtstrend, dass erstmal hier eine Seitwärtsphase kam, aufgrund wahrscheinlich auch einer recht hohen Bewertung, die ich jetzt zumindest eher vermute. Man hat hier eine Seitwärtsphase, dieses Unternehmen kann ein bisschen hineinwachsen und wenn die Investoren merken, oh, da doch der Rückenwind bleibt bestehen, auch über die nächsten Quartale, kann die Aktie auch schnell mal wieder anziehen. Dahingehend ist also jetzt hier die Unterstützung bei 41 Dollar durchaus spannend zu beobachten. Accelerant ist ein Unternehmen, welches sich datengetrieben als Plattform darstellt für die ganzen Spezialversicherer oder überhaupt für Versicherer und sind ein Marktplatz für komplexe Themen zur Versicherung. Also sprich, das ganze Underwriting-Thema wird dahingehend optimiert, datengetrieben und datengestützt. Umso mehr Kunden sie für sich onboarden können, und das sind es ja schon einige, umso mehr, und man darf ja nicht vergessen, es gibt viele Spezialversicherer, kleinere Versicherer, die eben auch hier viel Daten zusteuern können. Und umso besser man ja letzten Endes auch die Risiken einschätzen kann, desto günstiger kann man wahrscheinlich auch, oder zumindest angepasster, kann man auch die Beiträge gestalten für die Kunden. Und so effizienter das ganze Thema ist, desto mehr springt nicht nur für den Versicherer raus, sondern natürlich auch tendenziell in der Angebotslinie, die ja am Ende des Tages ja A und O sind. Wenn man ein schlechtes Angebot im Bereich der Versicherung hat, wird man auch keine Versicherer finden, die dieses Angebot annehmen. Also auch da natürlich wettbewerbsseitig nicht zu unterschätzen. Datengetriebenes Risikomanagement ist ja das große Thema für die großen Versicherer auch, aber auch für die kleinen natürlich. 24.07. war das IPO-Datum, 31 Dollar war der Höchstkurs und mit 3,4 Milliarden Dollar ist das Unternehmen eher ein kleineres, welches sicherlich noch Möglichkeiten hat zu wachsen. Ein KUV von 3,3 ist in dem Thema in meinen Augen auch relativ moderat. Für mich ein Buy and Hold oder zumindest ein Buy auch auf dem aktuellen Niveau. Sie haben diese Plattformeffekte, umso mehr sie eben in diesem Bereich anziehen, sehr spezialisiert, kein Endkundengeschäft, desto mehr wird man hier natürlich relativ skalieren können und das ist natürlich wiederum positiv für all die Kennzahlen, die wir eben auch an der Börse verfolgen. Natürlich Versicherungszyklen, Schadensquoten werden auch hier ein Thema sein, ne? Wenn die Kunden, also sprich die Versicherer sagen, können wir gerade nicht zahlen, wollen wir vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen außer Acht lassen, wir kümmern uns um die Digitalisierung später, dann ist es sicherlich ein Risiko, aber auch das sehe ich ehrlich gesagt im Big Picture nicht. Wenn man hier sieht, der Chart, wenn man den mal so erklären möchte, naja, ging es natürlich seit dem IPO eher abwärts, ja, bis runter auf 11 Dollar von kommend über 27, also schon ein sehr heftiger Verlust. aber die Aktie hat sich zuletzt doch recht gut erholt und konnte jetzt zumindest auch den 15 Dollar sich erstmal stabilisieren. Ob dieser Aufwärtstrend, dieser kurzfristige, dann intakt bleibt, das lässt sich jetzt natürlich nicht erahnen, muss man beobachten. Tendenziell zeigt aber die Bewertung und die fundamentale Entwicklung, dass hier mehr möglich ist. Das darf man an dieser Stelle vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Zu guter Letzt, mein persönliches Lieblingsunternehmen, NIQ. Das ist ein Geschäftsmodell, also zumindest von den heutigen, mal eins meiner Lieblingsunternehmen, also nicht generell. NIQ Global. Sie liefern Markt-, Konsum- und Preisdaten für Hersteller, aber auch für den Handel selbst oder von den Händlern auch. Und das ist sehr spannend, weil man eben für die Händler einen Vorteil entwickelt, wie wo kann ich meine bestimmte Produkte, wo laufen die am besten? Sind die eher am Eingang gut platziert oder sind die vielleicht eher so irgendwo im Mittelsegment oder vielleicht dann Richtung Kassen? Gut für die Hersteller interessant, wo liegen denn die Pampers am besten oder vielleicht auch das ein oder andere Deo? Macht es Sinn, weiter oben, weiter unten? Und all diese Daten werden gesammelt bei NIQ und viele kennen GfK, Konsum. Die sind fusioniert mit NIQ und deswegen hier ein schönes, gebündeltes, weltweit tätiges Unternehmen, welches auch schon sehr lange existiert und eigentlich alles Wissen vereint, was das Thema Konsumverhalten ist. Und das ist jetzt nichts, was die KI mal schnell replizieren kann, denn diese Daten sind bei NIQ. Sie werden am Abend von den jeweiligen Stores, also Rewe, Edeka, was auch immer, berichtet, selbst aufgenommen, berichtet, aufbereitet und dann wiederum auch wieder als Kunde genutzt. Und das ist doch recht spannend. Man kann das natürlich mit ihrer KI, kann NIQ natürlich oder hat NIQ die Chance, da mehr und mehr rauszuholen aus dieser Datenlage. Aber unabdingbar, hier Kunde zu sein für die jeweiligen großen Hersteller und auch für die jeweiligen Händler. Weil wer es nicht hat, hat den Nachteil des Unwissens. Und da, denke ich, wird man nicht sparen, wenn man wettbewerbsfähig bleiben möchte. Und insofern ein wirklicher Burggraben, der einfach auch nicht so schnell in dem Vertrauen in der Art und Weise der Datengenerierung drin ist. Finde ich riesig, ist ein spannendes Geschäftsmodell. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit UL Solutions, die ja die Zertifikat und Zertifizierungen quasi herausgeben und ermöglichen. Auch spannend, aber die waren ja ein Jahr schon länger an der Börse, 2024. Insofern NIQ, spannendes Geschäftsmodell, sind im Juli an die Börse. 21 Dollar war der Höchstkurs, Market Cap aktuell 5 Milliarden. Ich finde für die Wichtigkeit des Unternehmens durchaus noch klein. Ein KUV von 1,2. Hier wird natürlich aktuell so ein bisschen eingepreist, dass das Unternehmen nicht profitabel ist im Moment, was einfach auch ein bisschen an der Fusion mitliegt. Aber die Entwicklung soll wohl wieder dahin gehen, dass sie sich natürlich fangen. Sie sind in meinen Augen ein Buy mit einem gewissen Risiko natürlich, dass man aktuell nicht positiv operiert. Aber bei dem, bei der Historie des Unternehmens und auch den gesetzten wirtschaftlichen Faktoren, glaube ich, ist NIQ wirklich unabdingbar. Dieses Datenasset ist, glaube ich, nicht so schnell zu holen. Die Kunden werden hier nicht sparen. Sind wiederkehrende Umsätze, ja, weil die Daten ja immer wieder neu auch erfasst werden. Jeder Tag ist anders im Handel. Und der hohe Verschuldungsgrad ist halt wirklich das große Risiko. Und ob das jetzt ein nachhaltiges Thema ist für NIQ, ist die Frage. Deswegen können wir vorstellen, schöner Dauerläufer auf Zeit, aber man muss vielleicht Geduld haben, bis diese kleinen Macken ausgearbeitet werden. Charttechnisch muss man sagen, vom Hoch kommend ist die Aktie doch ein Stück runter. Ich habe es nicht geschafft, da nochmal nachzukaufen, weil ich mir nicht sicher war, wie weit der Abwärtstrend anhält. Mittlerweile findet sich die Aktie schon wieder fast am Allzeithoch oder vom IPO-Hoch, muss man ja fast schon sagen. Und bleibt spannend. Die 18,50 Dollar müssen überschritten werden, damit der Aufwärtstrend weiter intakt bleibt. Es gab noch weitere spannende Unternehmen, unter anderem Fermi America, was ein Unternehmen ist, welches sich im Bereich KI durchaus etabliert. SailPoint, ein Cybersecurity-Unternehmen, welches wieder an die Börse gebracht wurde, nachdem sie vor ein paar Jahren von Private Equity schon runtergekauft wurden. Natürlich zu einem höheren Preis, jetzt wieder an der Börse zu finden. WhiteFiber ist ein direkter Konkurrent und Wettbewerber von CoreWeave. MBIC ist insofern spannend, weil sie so kleine Mikroprozessoren für Low-Energy technische Geräte erstellen. Kann man sich mal anschauen, im Halbleitersegment nicht ganz unspannend. Lichance kann man sich mal noch anschauen und Firefly Aerospace, wenn man das Thema Aerospace eben doch mal ein bisschen anders noch im Depot spielen möchte. Und ganz zuletzt am 10. Dezember kam Cardinal Infrastructure Group. Ähnlich wie Sterling Infrastructure sind sie Profiteur vom Ausbau der Rechenzentren des doch recht maroden Infrastruktursystems in den USA. Hier gibt es also offensichtlich sehr viel Rückenwind, weshalb sie sich an die Börse trauen und da natürlich die Zeichen der Zeit nutzen, um hier schnell mal Geld mitzunehmen beziehungsweise auch eine Wachstumsstory einzuläuten. Also alles spannende Unternehmen, wie ich finde, ist jedes Jahr doch immer ganz interessant, welche oder Unternehmen es überhaupt an die Börse schaffen, welche es die Chance natürlich immer nutzen, wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt bei den Investoren. Und so wird es natürlich auch im Jahre 2026 weitere IPOs geben, unter anderem im Gespräch SpaceX, OpenAI, Databricks, Revolut, Stripe und Anthropic. Insbesondere SpaceX und OpenAI wären ja dann wirklich echte Dickschiffe. Das bleibt spannend, wir werden es natürlich weiter verfolgen. Ich freue mich über Feedback für diese Folge und auch auf den kommenden Podcast mit Philipp gemeinsam. Da freue ich mich auch, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao.